Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und heute habe ich zu Gast Aurea Virebis. Sie ist KI- und Datenschutzexpertin. Hallo Aurea.
Hallo lieber Patrick.
Aurea, ich hatte einen Post von dir gefunden, bezogen auf KI und Datenschutz, und das war auch bezogen auf den Rechtsbereich vor allem. Und da fand ich es sehr spannend, dich mal einzuladen in den Podcast, sodass du gerne aus deiner Expertenperspektive mal etwas sagen kannst über den Einsatz von KI in der Kanzlei, in der Rechtsabteilung, was ja jetzt immer mehr stattfindet. Und vielleicht beschränken wir uns als erstes mal auf den Einsatz von Chatbots. Nun ist es ja so, dass viele OpenAIs, ChatGPT und Claude und Gemini einsetzen. Wie ist das denn bezogen auf den Datenschutz? Was gibt es da für Probleme, für Fallen? Worauf muss man da aufpassen?
Genau. Also just in Kanzleien ist es natürlich wichtig, dass auf Datenschutz großen Wert gelegt wird, weil einfach mit Personenbezug gearbeitet wird. Es gibt, und das ist das Allerwichtigste, was ich eben auch meinen KlientInnen immer ans Herz lege, ist, dass man eine Richtlinie schreibt. Das heißt, dass ganz klar kommuniziert wird an die Belegschaft, wie sind mit Chatbots umzugehen, also wie benutze ich sie verantwortungsvoll. Das fängt an mit: Ich benutze es nicht mit meinem privaten Account zum Beispiel, sondern ich habe tatsächlich einen Unternehmensaccount. Das geht darüber hinaus, dass man sagt, okay, wenn ich einen Chat benutzt habe, ChatGPT zum Beispiel, ich habe einen Prompt gegeben, und dann ist ja an der Seite immer so eine Leiste, wo man dann sieht, okay, da wird gespeichert, welche Prompts man eingegeben hat. Das ist etwas, wo es dann passieren kann, dass einer, der danach an den Arbeitsplatz kommt, dann eben sieht, okay, was steht da drinne. Also das heißt, das muss gelöscht werden zum Beispiel. Es gibt Opt-out-Möglichkeiten, also vor allem in der Enterprise-Vision, also dass man sagt, okay, die Daten, die ich eingebe, werden nicht zum Training benutzt, sondern werden nicht weiterverarbeitet. Das ist ja auch ein ganz großer Punkt, weil ich als betroffene Person ja oft gar nicht weiß, werden meine Daten weiterverarbeitet oder nicht, wenn ich mit einem Chatbot arbeite. Also das sind so diese Standard Dinge, die man quasi wirklich mitgibt und die aktuell jedenfalls in jedem Unternehmen etabliert sein sollten.
Das heißt, du würdest also sagen, alles, was ich im Prinzip reingebe, ob das jetzt ein Text ist direkt oder auch ein PDF, gibt ja die Möglichkeiten, auch Uploads zu machen. Fotos, gibt ja alles, kann ja alles eingeben. Alles muss also insoweit sein, dass es eigentlich personenbezogene Daten überhaupt gar nicht vorhanden hat, im besten Fall, oder?
Genau, also das wäre das Ideal, dass man pseudonymisiert oder anonymisiert. Auch da muss man aber wieder aufpassen, weil selbst eine Anonymisierung ist eine Verarbeitungstätigkeit, also aus Sicht der DSGVO. Und es macht auf jeden Fall Sinn, in dem Moment, in dem man KI einsetzt, sich zu überlegen, ob man gerne eine Datenschutzfolgenerklärung machen möchte oder und technische und organisatorische Maßnahmen trifft. Und ganz wichtig eben eine Verarbeitungsverzeichnis. Das heißt, dass man wirklich schaut, wo finden Verarbeitungsprozesse und Tätigkeiten statt, wo personenbezogene Daten eben involviert sind. Und wenn man da genauer hinschaut, ist es echt überraschend, wie viel das doch tatsächlich ist und wie viele kleine Schritte eben gerade, wenn man Daten anonymisiert, wenn man den Prompt eingibt, was passiert eigentlich danach und wie sieht es mit dem Output aus? Also Personenbezug entsteht ja dann, wenn man bei einem Output sich selbst wiedererkennt oder eine andere Person. Und all das sind Punkte, die man eben mit berücksichtigen muss. Und es ist total spannend, das eben in den unterschiedlichen Chatbot-Anwendungen auch in den Kanzleien zu sehen.
Also du würdest sagen, das sind so die Kernpunkte, wo man selber in der Hand hat, was zu machen und das ja auch machen muss, wo man also aufpassen muss, bezogen auf den Datenschutz. Wie ist es denn bezogen auf die KI-Verordnung? Das ist ja nun nicht das Gleiche, sondern nochmal eine ganz andere Problematik. Wo muss ich denn darauf achten? Ist es am Ende das Gleiche, dass ich Sachen also anonymisieren muss? Oder wo lauern da die Fallen, sag ich mal?
Genau, also die KIVO ist ja noch recht neu. Die ist im August diesen Jahres in Kraft getreten. Ja. Und im Gegensatz zur DSGVO, die sich tatsächlich auf die personenbezogenen Daten bezieht, ist die KIVO tatsächlich auf das Produkt fokussiert, also die KI-Software oder das KI-Modell. Und Ziel ist im Grunde, es zu einem vertrauenswürdigen Software zu machen oder ein KI-Modell. Und entsprechend sind natürlich auch die ganzen Auflagen, die man hat, sehr an dem System orientiert. Das heißt, klar greifen die KIVO und die DSGVO auch ineinander, weil natürlich in jedem KI-System auch Personenbezug eben da ist. Es werden Daten verarbeitet, aber die KIVO ist tatsächlich aufs Produkt bezogen, nicht auf den Menschen, also nicht aufs Individuum.
Und was muss ich dann da konkret vielleicht als, sagen wir mal, Kanzleiinhaber beachten?
Nun, grundsätzlich ist es so, dass ja die KIVO nach und nach Anwendung findet. Das bedeutet, aktuell ist sie noch nicht ganz, also ist in Kraft getreten, aber die nächste verpflichtende Maßnahme ist die KI-Kompetenz, das Sicherstellen. Das bedeutet, es wird im Februar der Fall sein, dass Kanzleien schauen müssen, dass diejenigen, die dann eben mit ChatGPT und Co. interagieren, wirklich wissen, was sie tun. Also grundsätzlich wissen, was ist überhaupt eine KI, was ist die konkrete KI-Anwendung, die ich in dem Moment benutze und wie gehe ich damit verantwortungsvoll um. Das ist hoch individualisiert, also es gibt keine 0815 Schulungen, die du mal machen kannst und sagen kannst, so, ich habe jetzt KI-Kompetenz, also das geht jetzt gerade sehr viel rum. So, und das finde ich ein bisschen problematisch, weil es tatsächlich in jeder Kanzlei, in jedem Unternehmen wirklich individuell geschaut werden muss, wie ist der Wissensstand, wo kann ich die Menschen abholen und was brauchen sie wirklich noch an die Hand, damit sie da verantwortungsvoll mit umgehen können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, auf Seiten der Unternehmensführung, also in der KIVO sagt man Betreiber, also diejenigen, die das Produkt gekauft haben, die haben nochmal gesondert Auflagen. Bei einem Chatbot sind es in der Regel Transparenzauflagen. Das heißt, die Person, die mit dieser KI interagiert, muss wissen, dass sie es tut. Und je nachdem, was dann gemacht wird, also wenn Texte generiert werden oder Bilder generiert werden etc., muss halt kenntlich gemacht werden, dass es tatsächlich generiert ist und eben nicht selbst gemacht.
Ja, das ist übrigens ein interessanter Punkt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Schriftsätze als Jurist verfasse und verfasse die mit Hilfe eines Chatbots, ja, ist das dann schon so, dass ich sie kennzeichnen müsste als KI verfasst? Also ich glaube, da sind wir schon in Fragen, die teilweise noch gar nicht beantwortet sind, 100%, oder?
Ja.
Also natürlich, bei einem Bild ist es natürlich einfacher, ne? Okay, ja. Das Bild ist KI. Ja, das lässt sich schnell machen. Wenn man einen ganz kleinen Teil des Bildes bearbeitet, muss man es, glaube ich, dann auch schon irgendwie machen. Aber weiß nicht genau,
es
wie
ist
das
sehr
ist.
Sehr schwammig. Also im Moment
ist ja,
es
eben, das ist alles
KIVO
noch,
ist tatsächlich, ja, es ist also dadurch, dass sie einfach auch noch so neu ist, es fehlen sämtliche Praxisleitfäden, Umsetzungshinweise, das vom AI Office, das kommt jetzt alles eben erst in den nächsten Monaten. Von daher schwimmen wir da alle so ein bisschen im Moment, ob der konkreten Umsetzung und was es eben bedeutet. Also da kann man de facto jetzt noch keine endgültige Aussage treffen, was jetzt Bilder und Deepfakes und so angeht. Ja, da schon, das ist ganz klar. Wie dann die feine Ausformulierung ist, müssen wir abwarten.
Genau, weil da ist es, glaube ich, ziemlich klar, da wird es auch so bleiben. Aber wie schon gesagt, bei einem Schriftsatz oder auch dann eben nur bei einem kleinen Teil des Schriftsatzes, ja, wo ist da die Grenze? Wenn die KI 5 Wörter ändert oder so, ist das dann schon KI erzeugt? Ja, also wahrscheinlich nicht, also, aber ne, es ist ja schon spannend.
Also ich glaube nicht, aber wenn ich da kurz so reingreifen darf, ich glaube nicht, dass da jetzt eine großartige Kennzeichnungspflicht einfach auch möglich wäre, eben weil oft nur Passagen mit KI generiert worden sind. Und das, was ich interessant finde, ist tatsächlich, also ich bin ja selbst auch Fachautorin in dem Bereich und in einigen Verträgen steht tatsächlich drin, dass man die Teile, die mit KI generiert worden sind, als solche auch markieren muss. Das ist aber auch mein eigener wissenschaftlicher Anspruch, dass ich sage, ich möchte natürlich nicht etwas als meins ausgeben, was nicht meins ist. Aber ich finde, dass gerade im juristischen Kontext, wenn es um Zusammenfassung von Gerichtsurteilen geht oder natürlich überflüssig, also da ist es einfach nicht besonders sinnvoll.
Ja, ich glaube auch kaum, dass diese KIVO über die, oder der AI Act quasi, ja, worüber wir gleich nochmal ein bisschen allgemeiner sprechen, wie sinnvoll der denn ist für Europa oder auch nicht, dass der natürlich mit dem Hintergrund erlassen worden ist oder erstellt worden ist, dass man einen Schriftsatz ändert, ja. Also hier geht es natürlich um die großen Dinge, dass man sagt, man möchte vielleicht nicht ganze Newsartikel, wenn die komplett KI generiert sind, dann soll das gekennzeichnet werden. Das ist ja die Idee. Aber in der Realität kommt es dann eben genauso vor, ne? Dass ich dann ein paar Sachen ändere und muss ich das dann schon kennzeichnen oder nicht? Also du sagst schon auf dem Stand bleiben, durchaus auch mit Schulungen und sich informieren sowieso. Und ja. Große Änderungen kommen wahrscheinlich erst noch, also angepasst an die Realität. Das wird in den nächsten Monaten erst passieren, ja?
Ja, das wird. Also es gibt ja so Frameworks wie zum Beispiel die 42001, also die ISO 42001, die dann quasi in diese KIVO mit reingreifen, das unterstützen. Es gibt die DIN-Normen, die entwickelt werden, die quasi die konkrete Umsetzung dann auch nochmal mitentwickeln. Also da kommt schon auch viel noch von außen, also jetzt nicht nur von der KIVO selbst oder von der Kommission, sondern eben auch national. Und das ist ein ganz spannender Prozess und ja, da das wird alles noch kommen. Also wie gesagt, was Texte angeht, da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken. Es sind eher diese Bilder und auch da ist ja immer wieder die Frage, wie kann ich tatsächlich kennzeichnen? Weil selbst ein Wasserzeichen lässt sich theoretisch entfernen und dann steht man halt wieder da.
Ja, genau. Das ist also nochmal ein anderes Problem. Jetzt hatten wir ja gerade schon ein bisschen die Frage aufgeworfen, wie siehst du das denn, mal auch etwas unabhängig vom Rechtsmarkt jetzt, ja, der AI Act, die KI-Verordnung Europa, viele sagen ja, das ist schon übertrieben und auch ein Wettbewerbsnachteil vielleicht für KI-Entwicklung, manche sehen natürlich dann eher diese Vorteile, wie vielleicht, dass man eher ein ethisches Landgebilde hier hat durch die EU, wo dann wieder andere Vorteile entstehen, sich andere Firmen niederlassen. Wie ist da dein Blick drauf? Ist es positiv, negativ oder?
Also ich muss sagen, ich bin da tendenziell eher positiv gestimmt, aber ich betone bewusst tendenziell, weil wir einfach noch die Auswirkungen nicht wirklich wissen. Also wie gesagt, wenn die Umsetzung mal da ist, dann kann ich mehr dazu sagen. Grundsätzlich bin ich, es wird immer wieder gesagt, es ist eine Überregulierung. Also dadurch werden uns Chancen genommen. Es ist ein Innovationshemmer. Das sehe ich kurz- und mittelfristig auch, so langfristig aber nicht. Also in dem Moment, in dem wir schauen, dass wir wirklich, wenn wir 10, 20 Jahre in die Zukunft schauen und wir haben schon verantwortungsvolle KI, vertrauenswürdige KI, die eben ethische Standards trifft, dann haben wir die Arbeit, weil irgendwann muss man sich damit auseinandersetzen, egal wie. Ne? Weil KI wird einfach, die entwickelt sich so schnell, dass man tatsächlich Grundsätze braucht und man sieht, die KIVO, da ist optimierbar, das steht ganz außer Frage, ich glaube, da sind sich alle ExpertInnen einig und trotzdem ist es wichtig, dass es etwas gibt, was eben regulatorisch wirkt und insgesamt kann man mit der KIVO schon was anfangen, es muss halt nur einfach einmal wirklich gegriffen werden und das ist halt aktuell noch nicht der Fall. Ich würde es aber eben nicht als Innovationshemmer per se bezeichnen. Es wird erstmal die Dinge langsamer machen, das ist so. Es wird sie komplizierter machen und es wird erstmal noch bürokratischer, ne, weil man ja diese CE-Kennzeichen zum Beispiel braucht, Konformitätsbewertungen und so weiter und so fort, je nachdem, was man für Systeme hat. Das wird erstmal viel sein, auch für Unternehmen, die Software entwickeln. Und trotzdem glaube ich, dass es nachhaltiger ist, als es einfach sprießen zu lassen, in Anführungsstrichen, wie in den USA und weitestgehend unreguliert.
Oder China.
Genau, weitestgehend unreguliert da weiterzuentwickeln, weil was wir eben auch immer wieder sehen, ist, dass sehr viele unsaubere Daten benutzt werden fürs Training. Und ne, in dem Moment, in dem ich Transparenz habe, in dem Moment, in dem ich weiß, woher kommen meine Daten, kann ich damit einfach anders agieren.
Wobei man ja sagen muss, wenn man die Welt da nochmal sich anschaut, was ihr gerade gesagt, USA sehe ich so, da ist es eher nicht so reguliert, ja. Und China, würde ich sagen, ist genau das Gegenteil, da ist es staatlich schon quasi interveniert, ja. Also das sind natürlich zwei andere Pole, sie sind jedenfalls beide viel extremer als das, was die EU aktuell da möchte und zulässt, ne.
Also das, was China und Amerika tatsächlich gemein haben, ist, dass es einmal nicht transparent ist. Also
ja, richtig.
Auch wenn sie sehr unterschiedlich sind, aber das haben sie tatsächlich gemein. Und was man eben auch dazu sagen muss, die Foundation Models, also diese Basismodelle, die KI-Modelle, sondern GPT-0 und so, ChatGPT, die Anwendung, die sind alle aus den USA. Aber die Anwendungen gibt es ganz arg viele, die in Europa gemacht worden sind.
Ja, habe ich neulich erstaunlicherweise auch gesehen. Da gab es irgendwie so eine Map, wo gezeichnet wurde, Frankreich, Deutschland auch gar nicht mal so schlecht. Da gab es schon ziemlich viel. Ne? Aber die Modelle sind dann eben auch, teilweise sind sie ja Open Source, so wie Meta. Ja, ja. Oder so, genau. Und teilweise waren sie mal Open Source und nannten sich Open AI und sind es dann nicht mehr. Aber das ist dann ein anderes Thema. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück. Wir hatten jetzt am Anfang ja gesprochen über Kanzleien und Rechtsabteilungen, wie sie den Chatbot einsetzen, der ja nun auch immer mehr eingesetzt wird, wenn man so Umfragen da sich anschaut, ja. Was gibt's denn noch für Themen, wo es da eingesetzt wird? Ich denke, im Bereich HR wird das auch eingesetzt. Also gibt's da noch mal ein paar andere Punkte, wo du noch mal auf hinweisen kannst, was vielleicht wichtig ist, abgesehen von Chatbots, was es da gibt?
Genau, oder? Also in der Hiring-Software, da gibt's super viel, was jetzt KI-basiert ist, beziehungsweise generell auch Personalmanagement. Und das ist tatsächlich super effizient. Also ich habe so Workflows schon gesehen. Also das kann sehr erleichternd sein. Das sehe ich schon auch. Aber klar, es ist natürlich auch immer mit Risiken verbunden. Und
was, wenn du das schon viel gesehen hast, was macht denn KI da so? Wobei unterstützt das dann konkret?
Also zum Beispiel gerade im Bewerbermanagement, dass man bestimmte Kriterien eingeben kann, keine Ahnung, also Bewerber hat die und die Schulnote oder das und das Zeugnis oder hat die und die Fähigkeiten etc. pp. Und dann werden die Bewerberdaten schon vorsortiert, klassifiziert und gegebenenfalls wird eine Vorbewertung gemacht, ganz, also eine eigenständige Entscheidung ohne menschliche Aufsicht darf ja nicht getroffen werden. Das ist in der DSGVO fest verankert, dass keine automatisierten Entscheidungen gefällt werden dürfen. Das heißt, da muss trotzdem ein Mensch natürlich am Ende entscheiden, aber es nimmt eben sehr viel Vorarbeit einfach ab, ne, die man sonst hätte. Da ist halt einfach immer auch die Gefahr eines Bias, also inwieweit da eine Diskriminierung stattfinden kann, weil da gab es ja ein ganz schönes Beispiel, dass sich in einer Firma sehr viele Männer beworben haben und als sich Frauen beworben haben, wurden die halt von der KI als weniger gut betrachtet, weniger qualifiziert, weil einfach nicht so viel Trainingsmaterial da war. Also genau, und auf solche Dinge muss man eben achten und genau dafür ist eben auch die KIVO gedacht, dass eben sowas nicht passiert, dass keine Diskriminierung in solchen Bewerbungsgesprächen zum Beispiel oder auch Prozessen passiert.
Also da wird es auch noch viel eingesetzt im Bereich HR. Ja. Vielleicht nochmal abschließend, wie schaust du denn da drauf? Eins unserer Hauptthemen in dem Podcast ist ja immer, was auch sehr gut ankommt, muss ich sagen, weil das wahrscheinlich auch sehr interessant ist für viele. Also ersetzt KI den Anwalt? Ja,
ja.
Sicherlich nicht morgen und nicht übermorgen, aber viele haben da natürlich diese Angst. Das gab es bei dem Begriff Legal Tech auch schon, wenn man da mal zurückschauen will, was völlig absurd ist. Das war ja einfach nur verbesserte Software, aber selbst da gab es schon die Diskussion, dass viele sagten, oh, wir brauchen dann keine Anwälte mehr oder sowas. Das ist natürlich Quatsch. Bei KI ist es ein bisschen ernster vielleicht, weil man ja sieht, dass KI durchaus die Fähigkeit hat zu beraten. Ja, wie gut es das tut, ist noch eine andere Frage. Wahrscheinlich wird es besser, als es jetzt ist. Aber das kann also eine Legal Tech Automatisierungssoftware natürlich nicht leisten. Aber ein Chatbot kann das ja schon machen. Also wenn ich da jetzt eingebe, vielleicht noch ein bisschen mit einem guten Prompt, versetz dich in die Rolle eines Anwalts im Familienrecht und ich habe diese Frage, gib mir doch mal da Tipps oder irgendwas. Dann kommt da schon was raus, was teilweise gar nicht so schlecht ist. Ja. Wie schaust du denn auf diese Entwicklung, also konkret auf den juristischen Job? Kannst auch natürlich allgemein über die Jobs der Zukunft, was denkst du, wird da in den nächsten Jahren so passieren?
Ja, das ist tatsächlich eine große Frage. Also ganz grundsätzlich sehe ich tatsächlich, und das ist auch immer der Plan gewesen, dass eine KI dem Menschen zuarbeitet. Und als solches sehe ich sie tatsächlich auch in 5 oder 10 Jahren. Also sie soll den Menschen dabei unterstützen, sich zu optimieren, Prozesse zu optimieren, aber sie wird definitiv nie die Kompetenz, die Erfahrung, die Lebenserfahrung, die Berufserfahrung eines Anwalts oder einer Anwältin ersetzen können. Das geht einfach nicht.
Ja, spannend. Also es ist natürlich so, also ich glaube, was ziemlich feststeht ist, wie gesagt, ich habe ja schon einige dieser Diskussionen jetzt mit vielen Leuten führen können, die da auch Experten waren. Also ich glaube, was feststeht ist, dass KI zumindest erstmal Teile des Jobs ersetzt. manchmal glücklicherweise die, die auch nicht so begehrt waren, also sprich große Texte zu subsumieren und
Ja.
Sachen machen, die eher langweilig sind, die oft die Leute gemacht haben, die am Anfang der Karriere standen, sag ich mal, ja, die fallen wahrscheinlich schon mal als erstes weg. So, dann wird sich die Arbeit also vor allem etwas verlagern. Na,
Ja.
mit Hilfe von KI bin ich natürlich heute als Anwalt und in den nächsten paar Jahren noch mehr in der Lage, viel speziellere Fragen beantworten zu können. Deswegen eine meiner Grundthesen war immer, dass ich sage, eine Rechtsabteilung, wo jetzt vielleicht 20, 50, 100 Leute sind, es gibt ja auch so große, ja, das könnte durchaus mal ein viel kleinerer Stab machen und die brauchen auch nicht mehr unbedingt so viel externe Kompetenz durch Kanzleien. Jetzt ist halt die Frage, was sich dann da wieder ändert. Ja, also ich denke nicht, dass es dann keine Kanzlei mehr gibt, die für Rechtsabteilung arbeitet, sondern sie werden sich eben spezialisieren müssen auf andere Dinge, die noch spezieller sind und natürlich logischerweise selber KI einsetzen. Das ist auch klar. Was immer noch so ein bisschen vergessen wird, natürlich auch die KI-Modelle und die Informationen, die diese KI hat. Also wenn ich der KI keinerlei Informationen über mein Unternehmen gebe, dann kann es mir darüber auch nicht wirklich helfen. Das heißt, das muss man ja auch mal sehen. Also die allgemeine KI, die ich dann bei OpenAI finde, die wird natürlich ohne bestimmtes Training nichts über meine Firma interner wissen, wahrscheinlich. Ja, also sonst muss man sich
Hoffentlich.
darüber Gedanken machen, wo die Daten herkommen.
Genau.
Ja, aber das sind natürlich auch so Dinge. Aber ja, also ich denke, so wird es auf jeden Fall werden, ob man dadurch weniger Leute braucht, weil man als Einzelperson fähig ist, mehr damit machen zu können. Weil ich glaube, das ist klar. Das ist die Frage. Braucht man dann weniger Leute? Weiß ich nicht. Also es ist ganz schwer, ne? Also ich denke mal, das siehst du auch so, oder?
Also ja, es ist definitiv keine Frage, die mit Ja oder Nein oder ne,
Ja.
beantwortet werden kann. Das ist so. Aber ich sehe, also ich weiß, es wird definitiv so sein, dass man sich spezifiziert. Das glaube ich auch. Aber nicht nur im juristischen Bereich, sondern eben auch in anderen,
In
dass
allen,
man da
ja.
genau, dass man da tatsächlich Kernkompetenzen entwickeln kann, weil man einfach auch die Kapazitäten dazu hat, weil man einfach viele andere Dinge nicht mehr machen muss. Also man darf das ja auch mal positiv sehen. Es werden neue Kapazitäten frei. Und ne, indem man
Ja, natürlich.
genau. Und in dem Moment, in dem neue Kapazitäten frei sind, gibt es halt Raum für Entwicklung. Und auch da ist wieder, es kann sich viel entwickeln, von dem wir heute einfach noch gar nicht, was wir einfach noch nicht auf dem Schirm haben, weil die Kapazitäten aktuell einfach noch nicht da sind. Noch schreiben wir sehr viel selber, noch haben wir sehr viele Dinge, für die wir eben Angestellte brauchen, die uns da im Backoffice unterstützen zum Beispiel. Wenn das dann mal wegfällt, wenn man sich darum keine Gedanken mehr machen muss, dann sieht es anders aus und dann werden sich sicherlich neue Dinge entwickeln. Da bin ich total gespannt drauf. Also ich finde diesen Prozess, der im Moment stattfindet, diese Reformation im Grunde des gesamten Arbeitslebens und das finde ich hochspannend. Also sowas
Ja.
miterleben zu dürfen, das können, glaube ich, nicht so viele von sich sagen.
Absolut. Was man natürlich bei den Juristen auch noch sehen muss, wir sind ja, und das haben wir als Thema mit dem AI-Act gerade ja schon so ein bisschen angesprochen, wir sind ja in einem hochregulierten Markt, ja. Also im Moment, selbst wenn die KI die Fähigkeit des besten Anwalts hätte in Deutschland, dürfte sie mich, zumindest überhalb des Arbeitsgerichts, nicht vor Gericht verteidigen. Ja, es wäre ja gar nicht machbar. So, und deswegen muss man natürlich sehen, wo da der Staat dann durchaus auch in den kommenden Jahren eingreifen will oder auch nicht, was er zulässt, was er nicht zulässt, ja. Also da wird es ja auch noch darauf hinauslaufen. Und umso höher die Fähigkeiten werden, umso eher muss man vielleicht überlegen, wo lässt man das dann auch zu oder nicht. Eine der Thesen, die ich auch immer habe, ist also, Rechtsschutzversicherungen, aber auch Gerichte, beziehungsweise in dem Fall wäre es eher vom Gesetzgeber her, nicht von der Justiz, dass dort halt vorgegeben wird, du musst sogar KI einsetzen. Also um vielleicht ein Risiko zu mindern, ja. Also die KI quasi als Überwacherfunktion, aber im positiven Sinne. Also das könnte ich mir auch vorstellen, ja, dass solche Dinge kommen, ne?
Ja, da
Ja.
bin ich sehr gespannt. Also ich meine, das ist ja eh ein großes Thema, das ab wann
Ja.
kann KI Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen? Also diese E-Persönlichkeit, die Diskussion gibt es ja schon ein paar Jahre, dass man
Ja.
immer wieder überlegt, kann ich der KI die Verantwortung in die Schuhe schieben, wenn sie Bock missbaut? Und genau das ist im Grunde ja auch das Problem. Man kann es nicht, man wird es auch nie können. Also davon bin ich überzeugt, einfach weil wir als Menschen für den Output am Ende verantwortlich sind.
Absolut. Was ja auch spannend ist, ist natürlich diese ganze Entwicklung mit Emotionalität und Emotionen. Ja, also theoretisch auf dem aktuellen Stand oder sagen wir mal sogar ein bisschen zurück, würdest du ja sagen, okay, KI, so ein Chatbot, der ist natürlich nicht emotional ne, und wird das auch nicht, versteht das auch nicht. So, jetzt sind wir ja mittlerweile schon so weit, dass er schon etwas versteht. Also du hast ja in der neuesten Version hier von OpenAI über diesen Sprachassistenten, dass er schon versteht, wie du sprichst. Also ich habe so ein Demo gesehen, wo jemand halt spricht so ganz ängstlich und das hat die KI verstanden, dass er ängstlich ist, ja, und muntert ihn dementsprechend auf. Also das sind natürlich schon wahnsinnige Dinge. Da gab es ja schon mal so eine, das ist schon länger her, 1, 2 Jahre oder so, wo sie so eine Untersuchung gemacht haben mit Ärzten, wo sie gesagt haben, der Chatbot in dem Test war emotionaler für den Patienten oder hat ihn besser emotionaler behandelt, als der Arzt es getan hat, ja. Also sicherlich, das ist eben auch so ein Ding. Also da bin ich auch sehr gespannt, was da noch passiert, weil ich sage das nur, weil eine der Grund, ja, Gegner immer gesagt haben bei Jura, für KI, sie gesagt haben, ja, also der wird dich ja nie trösten können und was eine Familienrechtsanwältin oder Familienrechtsanwalt macht, das wird er nicht leisten können, dass er dich so bei der Hand nimmt und so, ja, wo es halt so um Emotionen mehr geht als jetzt bei einem Strafzettel oder so, ja. Aber da bin ich sehr vorsichtig, also ich glaube sogar eher das Gegenteil. Der wird auch mehr Zeit haben, ja.
Ja, nicht
Also
nur das, sondern also das, was ich tatsächlich sehr schätze, ist tatsächlich, dass es einigermaßen neutral ist in diesem konkreten Kontext. Also natürlich ist jede KI biased, ne? Je nachdem, was sie für Daten bekommt, entwickelt sie entsprechend eine Neigung. Aber wenn man in Konfliktsituationen ist oder wenn man eben in Situationen ist, die in denen man als beteiligte beratende Person dabei ist, glaube ich schon, dass eine neutrale Entität, wie immer sie auch wer sie sein mag, da gute Dienste leisten kann und individueller darauf eingehen kann, weil man selber ist auch biased, ne? Also wenn ich Personengruppen nicht sympathisch finde, dann reagiere ich nicht so emotional und nicht so empathisch, wie wenn ich jemanden wahnsinnig sympathisch finde. Also da glaube ich auch, dass das sehr unterstützend sein kann, definitiv, ja.
Ja, also da haben wir eine spannende Zukunft vor uns. Und sind wir ja beide, glaube ich, einig, ja, dass da eben auch noch sehr viel passieren wird. Also ich danke dir erstmal soweit für das Gespräch, für das sehr Interessante. Und ich habe das jetzt soweit verstanden, dass du ja gesagt hast, da passiert jetzt noch so viel, dass wir vielleicht nochmal sprechen. Du sagtest ja Februar, da gibt es noch so einen Termin, wo sich da Dinge ändern, ne? Wo was umgesetzt wird, nochmal neu, ne? Und ja, vielleicht sprechen wir da noch mal, wenn die Sachen etwas konkreter werden von der Umsetzung her.
Sehr
Ja?
gerne. Ja.
Dann vielen Dank.
Ich habe zu danken.